Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe der Budgettext hier auf Commander Amateur. Präsentiert und gebaut von mir, Matze. Ich nutze männliche Pronomina und wir haben heute mal wieder eine Art Hipster-Deck gebaut. Denn ihr hattet die Auswahl zwischen Volrath the Fall und Asmira Holy Avenger. Zwei Decks, die ich glaube insgesamt 400 Decks oder so auf EDH-Track haben zusammen. Also zwei Karten, die nicht so beliebt oder bekannt sind. Je nachdem. Ihr habt euch für Asmira entschieden. Und dementsprechend haben wir heute ein Celestia-Deck gebaut. Schon mal vorweg, es ist teurer als die bisherigen Budget-Decks. Es ist, geht nicht über 50 Euro. Aber es ist sehr, 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 sehr nah dran. Der Grund dafür ist, das Deck ist im Grunde genommen ein Combo-Deck. Und dafür brauchen wir ein paar Teile, die ein bisschen teurer sind. Asmira Holy Avenger kostet zwei farblose, ein grünes und ein weißes. 2/3, fliegend, eine Legende. Und am Ende jedes Zuges, so, packen wir einen 1/1-Counter auf Asmira Holy Avenger für jede Kreaturenkarte, die in diesem Zug in den Friedhof gelegt wurde. Beziehungsweise in unseren Friedhof. Die Idee, die ich ursprünglich hatte, war es jetzt durch Sacrifice Loops, dadurch, dass man immer wieder und immer wieder irgendwas opfert, sie so schnell wie möglich auf 21 Power zu pumpen und dann GegnerInnen zu one-shotten. Allerdings ist das Schöne an der gesamten Geschichte, dass wir auch noch auf andere Art und Weise über unendliche Sacrifice Loops gewinnen können. Das Problem an der gesamten Geschichte, wir sind weder in Rot, wo wir zum Beispiel Goblin Bombardment für so einen Spaß haben, oder in Schwarz, wo wir mit Blood Artist und den ganzen typischen Aristocrats-Karten unsere Gegner Leben verlieren lassen können. Dementsprechend mussten wir ein bisschen umdenken. Dazu aber später mehr. Als allererstes können wir Asmira nicht nur über irgendwelche Infinite-Kombos pumpen, sondern auch über gute, alte, normale Karten wie den Selfless Savior. Ein weißes für einen Hund, 1/1. Wir können ihn opfern und eine Kreatur unserer Wahl bekommt Indestructible bis zum Ende des Zuges. Ähnlich, beziehungsweise ein bisschen seltsamer, funktioniert die gute Safi Erics Daughter. Jetzt muss ich sie gerade mal suchen. Da. Ein grünes, ein weißes, 2/2, man kann sie opfern und wenn die Kreaturenkarte unserer Wahl in diesem Zug auf den Friedhof gelegt wird, kommt sie stattdessen wieder zurück aufs Spielfeld. Im Grunde genommen sagt Safi einfach nur, ey, die Kreatur kommt wieder zurück, wenn sie sterben sollte. So. Und dafür müssen wir Safi eben opfern. Remorseful Cleric ist immer eine gute Wahl für sowas. Ein farbloses, ein weißes, 2/1 fliegend. Und man kann ihn opfern, um einen Friedhof komplett ins Exil zu schicken. Dawntreader Elk kostet ein farblos, ein grünes für ein 1/1 Elch. Und für ein grünes kann man ihn opfern und ein Basisland raussuchen. Und Sakura Tribe Elder, ein farbloses, ein grünes. Man kann ihn einfach direkt opfern. Ist dafür aber auch nur ein 1/1er, um Basisland rauszusuchen. Das sind alles Kreaturen, die können sich selbst opfern und damit Asmira schon ein bisschen pumpen. Nicht großartig, aber ein bisschen. Jetzt haben wir natürlich auch noch immer ein paar Karten, mit denen wir diese schönen Karten wieder zurückholen können. Zum Beispiel haben wir Brought Back. Zwei weiße für ein Instant. Man kann zwei Permanents auswählen, die in diesem Zug auf den Friedhof gelegt wurden und die kommen zurück aufs Spielfeld und zwar getappt. Dann haben wir noch Angelic Renewal. Ein farbloses, ein weißes. Immer wenn eine Kreaturenkarte aus dem Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, können wir Angelic Renewal opfern. Das ist ein Enchantment. Und wenn wir das tun, kommt die Karte zurück aufs Spielfeld. Also im Grunde genommen noch mal so ein Safi-Effekt. Das Ganze hat eine Art Semi-Kombo mit dem guten alten Sun Titan. Vier farblos, weiß-weiß, 6/6 Vigilance, wenn ein Spielfeld kommt oder angreift, können wir eine Permanent-Karte mit Mana-Value 3 oder weniger aus dem Friedhof auf das Spielfeld bringen. Das Ganze läuft dann so ab, wenn man irgendwas hat, um den Sun Titan zu opfern, kann man ihn opfern, Angelic Renewal sacken, damit den Sun Titan wiederholen, der Angelic Renewal wiederholt. Und ne, da haben wir schon eine kleine Loop. Wie man damit gewinnt, dazu dann später noch mal mehr. Idol of Endurance war eine Karte, die ich ganz schön fand. Das ist jetzt nicht so ein krasser Effekt, aber für zwei Farblose, ein weißes, kriegt man ein Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, schicken wir alle Kreaturenkarten mit Mana Value 3 oder weniger aus unserem Friedhof ins Exil, bis Idol of Endurance das Spielfeld verlässt. Das heißt, sollte es zerstört werden, kommen die Karten zurück in den Friedhof. Für ein weißes und ein farbloses und das Tappen können wir bis zum Ende des Zuges einen Kreaturen-Spell spielen, der unter Idol of Endurance liegt. Wir müssen dann immer noch die Mana-Kosten bezahlen, aber es ist super gut, dass die Karte wiederkommt. Also es ist so eine Art kleine Rückversicherung. Der krasse Effekt dann in diesem Fall ist Storm of Souls. 4 farblos, weiß-weiß für eine Hexerei. Man holt alle Kreaturenkarten aus dem Friedhof zurück aufs Spielfeld. Es sind alles 1-1er Spirit-Kreaturen. Kreaturen mit Flying bis zum Ende des Zuges. Nee, nicht bis zum Ende des Zuges. Sie bleiben 1-1 fliegende Geister. So. Und Storm of Souls wird ins Exil geschickt. Ich muss ein bisschen ruhiger, Matze. Ein bisschen ruhiger. Dann. Sie ist ein enorm wichtiger Teil für die Combo, die wir spielen, oder für die Combos. Und ich liebe die Karte einfach. Dementsprechend ist die Luminous Broodmoth drin. 2 farblos, weiß-weiß, 3-4, fliegend. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, die kein Fliegend hat, stirbt, holen wir sie aufs Spielfeld zurück mit einem Flying Counter drauf. Warum ich sehr, sehr lange überlegt habe, ob sie reinkommt, werdet ihr gegen Ende erfahren. Und zu guter Letzt haben wir noch den die erste Karte für unsere Kombos. Also abgesehen von Sun Titan, Angelic Renewal. Twilight Shepherd. 3 farblos, weiß-weiß. Weiß, 5-5, Flying Vigilance. Ein Engel. Wenn der Twilight Shepherd oder die Twilight Shepherd, je nachdem, ins Spiel verkommt, holen wir alle Karten aus unserem Friedhof zurück auf die Hand, die in diesen Zug dahin geschmissen wurden, aus dem Spiel. Also alle Enchantments, alle Kreaturen, die in diesem Zug aus dem Spielfeld in den Friedhof gelegt wurden, können wir mit dem Twilight Shepherd wiederholen. Und die Karte hat Persist. Diejenigen, die inzwischen länger diesen Podcast hören und auch ein paar mehr Budget-Decks sich angehört haben, wissen, dass ich großer, großer Fan von Persist und dem Gegenstück Undying bin. Persist besagt, dass wenn diese Kreatur in den Friedhof gelegt wird, aus dem Spielfeld, dann kommt sie mit einem -1/-1-Counter wieder, sollte sie vorher keinen -1/-1-Counter gehabt haben. Das bedeutet, Twilight Shepherd stirbt, kommt als 4-4er wieder und hat den Effekt nochmal. So sollte das eigentlich funktionieren. Wir haben noch ein paar mehr Persist-Karten, nämlich so gut wie alle, die wir spielen könnten. Es gibt noch ein paar Artefakt-Kreaturen. Die haben allerdings außer Persist, haben sie noch weitere Fähigkeiten, die so gar nichts mit dem zu tun haben, was wir hier eigentlich machen wollen. Deswegen habe ich sie rausgelassen. Das größte Zugeständnis ist Safehold Elite, ein farblos und ein hybrides Celestia. Das heißt, wir können ein grünes oder ein weißes bezahlen, 2-2 und hat Persist. Dann haben wir Kitchen Finks, ein farbloses und 2 hybride Celestia. Das heißt, wir können ein grünes oder ein weißes bezahlen, 3-2. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2 Leben, hat Persist. Dann haben wir Airy Oofs, ein 4 farblos und ein grünes, 3-3. Und wir können sie opfern. Das ist schon mal cool, dass wir sie selbst opfern können. Sie fügen einer Kreatur mit Fliegenschaden in höhere Stärke zu. Und dann haben wir noch den Woodfall Primus, 5 farblos, grün, 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 6-6, Trampel. Wenn ein Spielfeld kommt, können wir einen Nicht-Kreaturen permanent zerstören. Airy Oofs und Woodfall Primus, die haben alle Persist. Kithkin Spellduster, 4 farblos, ein weißes, 2-3 fliegend, ein farblos und ein weißes, wir können ihn opfern und Enchantment zerstören und Persist. Zu guter Letzt dann noch eine Art Persist Lord, wenn man das so möchte. Hardmender, 2 farblos und 2 hybride Celestia, 2-2 mit Persist. Aber am Anfang unseres Upkeeps können wir einen -1/-1 Counter von jeder Kreatur, die wir kontrollieren, runternehmen. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, wir spielen das komplett fair und hauen unsere Kreaturen irgendwie opfern wir die und dann kommen wir wieder, kommen sie wieder, damit wir sie vielleicht noch mal benutzen können. Der Heartmender ist dann das coole Top-End in Anführungszeichen, was besagt, dass wir in unsere Upkeep die -1/-1-Counter runternehmen, dann können wir das Ganze noch mal benutzen. Yay! Man kann das Ganze allerdings sehr, sehr einfach brechen. Indem man nämlich dafür sorgt, dass die Kreaturen mit einem +1/+1-Counter zusätzlich reinkommen. Denn -1/-1-Counter und +1/+1-Counter heben sich auf. Die erste Karte dafür, für die Combo-Pieces, ist Path of Discovery. 3 farblos, ein grünes, generell eine unfassbar tolle Karte, ein Enchantment. Immer wenn eine Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, explort sie. Führt erkunden durch, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Man zeigt die oberste Karte der Bibliothek vor, wenn es ein Land ist, kommt es auf die Hand. Oder, wenn es kein Land ist, packen wir einen 1/1-Counter auf die Kreatur und dann können wir die Karte oben lassen oder sie in den Friedhof packen. Ich mal das Bild jetzt einmal kurz für euch vor, mit Kitchen Finks zum Beispiel. Wir haben irgendwas, mit dem wir Kitchen Finks opfern können. Dazu gleich noch mehr. Wir haben Path of Discovery draußen und wir wissen, dass oben auf der auf unserer Bibliothek kein Land liegt. Wir opfern Kitchen Finks. Sie kommen mit Persist wieder. Path of Discovery triggert und wir gucken uns die oberste Karte an. Es ist kein Land. -1/+1-Counter und +1/+1-Counter heben sich auf. Kitchen Finks kommen also zurück ins Spiel. Sind typische 3-2. Wir bekommen 2 Leben. Wir opfern sie wieder. Und sofort haben wir unendlich Leben. Das ist zum Beispiel einer dieser schönen Loops und sofort ist Asmira einfach unendlich groß und kann sehr schnell die GegnerInnen ausschalten. Das ist so die Grundidee. Wir haben dafür noch ein paar andere Karten. Bloodsport Thrynax ist doppelt cool in dem Deck, weil es gleichzeitig ein Sacrifice Outlet ist. Wenn es reinkommt, 2 farblos, grün-grün, 2-2, Devour 1. Das heißt, wir können eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern, wenn der Thrynax ins Spiel kommt. Und er kommt mit so vielen 1-1-Countern ins Spiel. Und jede andere Kreatur kommt mit zusätzlichen X-1-1-Countern ins Spiel, wobei X gleich die Nummer 1-1-Countern auf dem Thrynax ist. Theoretisch spielt man die, glaube ich, ganz gerne in Token-Decks. Hier hat sie einfach nur den Effekt, okay, sie ist ein weiteres Combo-Piece. Dann die einfacheren Varianten sind zum Beispiel Juniper Order Ranger, 3 farblos, grün-weiß, 2-4. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, packen wir einen 1-1-Count auf die Kreatur und auf den Order Ranger. Good Fortune Unicorn, 1 farbloses, grün-weiß, 2-2. Jede andere Kreatur kommt mit einem 1-1-Counter rein. Und war's das? Nee, einen hatte ich doch noch. Visier of Remedies. Der ist wirklich nur dafür da, um genau diese Combo zu zünden. 1 farbloses, ein weißes, 2-1. Immer wenn ein oder mehrere -1/-1-Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, gelegt werden würde, packen wir so viele -1/-1-Counter drauf. Sie kriegen ein -1/-1-Counter weniger. Da der Persist-Trigger immer nur ein -1/-1-Counter drauflegt, sagt der Vizier of Remedies, hey, sie bekommen gar keinen Debuff. Also ist es genau das Gleiche für unsere Zwecke wie ein +1/+1-Counter. Wie gewinnen wir damit jetzt aber? Zum Beispiel haben wir das Artefakt Altar of the Brood. Ein farbloses für ein Artefakt, sehr, sehr bekannt dafür, irgendwelche Infinite-Kombos zu machen. Immer wenn ein anderer Permanent unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, packt jeder Gegner die oberste Karte Bibliothek in den Friedhof. Das heißt, wenn wir unsere Infinite-Loops haben, mit Altar of the Brood millen wir einfach alle aus und wir sollten damit sofort gewonnen haben. Und dann haben wir natürlich die ganzen Sacrifice Outlets. Ich sag mal, ansteigend in der Wichtigkeit. Wir haben Carnage Altar. 3 farblose für ein Artefakt. Wo ist es denn? Da, 2 farblose nur. Ha, aber wir können 3 farblose bezahlen, eine Kreatur opfern, ziehen eine Karte. Ihr merkt schon, na, man muss Mana bezahlen. Culling Days, 2 farblose. Man kann es tappen, um eine Kreatur zu opfern und einen Charge-Counter drauflegen. Für ein farbloses können wir Culling Days opfern, um eine Karte für jeden Charge-Counter zu ziehen. Ist ganz nett. Witch's Oven, 1 farbloses. Wir können es tappen, eine Kreatur opfern und ein Food-Token machen. Wenn die Kreatur Toughness 4 hatte, machen wir jetzt stattdessen 2 Food-Token. Dann haben wir zum Beispiel Fanatical Devotion oder Martyr's Course. Das sind 2 Enchantments, die 2 farblos und ein weißes kosten. Wir können eine Kreatur opfern und mit Fanatical Devotion eine Kreatur regenerieren oder mit Martyr's Course jeden Schaden, den eine Kreatur oder ein Spieler bekommt, von einer Quelle verhindern. Das ist meistens nicht so wirklich relevant. Es geht einfach nur darum, dass wir hier umsonst Sacrifice Outlet haben. Spawning Pit, zwei farblose Opfer der Kreatur kriegt einen Charge Counter und für ein farbloses und zwei Charge Counter runternehmen, können wir ein 2-2 Spawn Artefakt Kreaturen Token bauen. Ist ganz nett, damit können wir ein bisschen weitergehen. Aber auch hier wieder, es ist einfach nur ein Infinite Sacrifice Outlet. Genauso wie Blasting Station, auch wenn man das vielleicht nicht denken möchte. Drei farblose Tappen, Opfer einer Kreatur. Die Blasting Station fügt einer Kreatur oder einem Spieler einen Schaden zu. Und immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, können wir die Blasting Station enttappen. Was bedeutet, da wir opfern und die Kreaturen wiederholen, tappen wir Blasting Station, die Kreatur kommt zurück, die Blasting Station wird enttappt. Und so weiter und so fort. Damit haben wir, sobald wir unsere Combo online haben, mit der Blasting Station haben wir halt instantan gewonnen. Genauso wie mit Altar of Dementia. Zwei farblos, Opfer einer Kreatur, ein Spieler unserer Wahl packt Karten in den Friedhof oder mild so viele Karten, wie die Kreatur Stärke hatte. Da ist es dann egal, ob die Kreatur eine Stärke oder zwei Stärke hat, wir millen einfach alle komplett aus. Das ist die grobe Strategie. Es gibt noch ein paar Board-Wipes und ein bisschen Kreaturen, die wir noch einfach so opfern können. Ein bisschen mehr Recursion. Aber das ist die grundlegende Idee. Es ist ein Celestia-Opfer, also Celestia-Sacrifice-Combo-Deck, was man vielleicht nicht so häufig sieht. Weswegen ich sehr viel Spaß daran hatte, das zu bauen. Und weswegen ich da auch ein bisschen ausgerastet bin, was meinen Budgetrahmen hier angeht. Ich versuche ja immer irgendwo so im 30-Euro-Rahmen gerne auch lieber drunter zu sein. Das haben wir hier halt nicht geschafft, aus bestimmten Gründen. Wir sind bei insgesamt 48,33 € mit den MKM Shopping Wizard. Mit Versand sind wir da bei 62 €. Dafür ist das Deck aber auch sehr stark. Ich habe jetzt beim Goldfischen relativ regelmäßig in Turn 6 oder 7 die Combo irgendwie online gehabt. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen verstärken wollt, dann, wenn ihr ein Ashnots Altar oder ein Phyrexian Altar irgendwo rumliegen habt, die könnt ihr natürlich auch gerne benutzen. Generell freie Sacrifice Outlets sind natürlich immer klasse. Und ansonsten Tutoren. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Wenn ihr das Deck so stark bauen wollt wie möglich, spielt noch ein Enlightened Tutor, spielt ein Idyllic Tutor oder ein Wordly. Die ersten beiden suchen euch Enchantments raus, die anderen bei der Wordly Tutor dann Kreaturen. Ich spiele sogar einen in dem Deck mit Shared Summons, sucht euch zwei Kreaturen raus, damit wir theoretisch, auf Instant übrigens, damit wir theoretisch sofort zwei Combo Pieces uns schnappen können. Aber das ist dann der Punkt, an dem man das Ganze vielleicht noch verbessern oder einfach gestreamliner bauen kann. Die teuerste Karte in diesem Deck ist die Luminous Broodmoth. 7 €. Da habe ich gar nicht erklärt, wie die Combo funktioniert. Die Broodmoth guckt sich ja nur an, ob die Kreatur fliegt oder nicht. Das heißt, wenn ihr eine Persist-Kreatur, die schon -1/-1 Counter habt, opfert und die Broodmoth triggert, sieht die, okay, die hat keinen Fliegen, die kommt mit einem Fliegen-Counter wieder, aber nicht mit einem -1/-1 Counter. Dann opfer sie wieder, sie kommt mit -1/-1 Counter wieder und so weiter und so fort. Es ist einfach noch mal eine Versicherung. So. 7 €, weil die Karte einfach super gut ist. Ich liebe sie. Altar of Dementia kostet knapp 5 €. Dann Altar of the Root knapp 2,40 € und die Blasting Station 2,10 €. Zusätzlich gibt es einige Karten, die über 1 € kosten. Und so kommt dann der Preis zusammen. Es ist eines der teuersten Budget-Decks hier. Wirklich ganz, ganz, ganz knapp an der Grenze zu dem, was ich machen möchte. Es ist aber eine Sacrifice-Strategie mit einer Infinite-Combo, die nicht meistens nicht sofort zum Sieg führt, sondern die euren Commander einfach nur sehr hochpumpt. Und das ist nun mal das, was ich sehr, sehr gern spiele. Und dementsprechend bin ich hier ein bisschen ausgetickt. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Und vielleicht lasst mich wissen, wie ihr das Deck findet. Könnt ihr bei Instagram, bei Twitter oder ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders. Die Links findet ihr in den Shownotes. Fürs nächste Mal hatte ich jetzt, nachdem ich mit Zeki und hier mit Asmira sehr viel Dirtly und ich wollte mal wieder ein bisschen auf die Schnauze hauen. Sagen wir es so. Dementsprechend gehen wir mal wieder zu Ghoul. Und ihr dürft entscheiden, welche Gru-Legende ich als nächstes bauen darf. Ich habe vor kurzem das allererste Mal tatsächlich gegen ein Hans-Eriksson-Deck gespielt und hätte Lust, das zu bauen zum Beispiel. Zwei farblos, rot-grün, 1-4. Immer wenn er angreift, zeigen wir die oberste Karte der Bibliothek vor. Wenn es eine Kreaturenkarte ist, kommt sie getappt und angreifend aufs Spielfeld. Ansonsten kommt sie in unsere Hand. Wenn es aber eine Kreatur ist, muss sie mit Hans Eriksson kämpfen. Das ist dann der Drawback. Eine ziemlich unterhaltsame Karte, wie ich finde, mit wahrscheinlich einigen sehr spaßigen kleinen Tricks, auch im Budgetbereich. Alternativ machen wir Ultimate Gruul. Und zwar bauen wir eine Art Trample Tribal. Stonebro, Crozen Hero. Drei farblos, rot, grün, 4-4, Trample. Immer wenn eine Kreatur mit Trample unseren angreift, wenn eine Kreatur mit Trample, die wir kontrollieren, angreift, so, bekommt sie +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Es ist maximal auf die Schnauze. Also das, was Gruul halt sehr gut kann. Aus irgendeinem Grund funktioniert die Spotify-Umfragefunktion aktuell nicht. Ich hoffe, das hat sich geklärt. Wenn nicht, ist leider die einzige Möglichkeit abzustimmen auf dem Discord-Server der Podriders. Aber da kommen ja auch meistens die kommen genügend Stimmen zusammen, damit ich weiß, was ich zu bauen habe. Ich versuche, das so schnell wie möglich zu lösen, aber für diese Folge tut es mir leid. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch einen schönen Tag.